Gott ist gut. Glauben wir das wirklich? Ich erlebe zum Teil Christen, die so ähnlich leben wie heidnische Stämme. Wenn alles gut läuft, ist Gott gut. Also wenn es gut geht in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie, Gesundheit, Erfolg, dann sind einem Götter oder in unserem Fall Gott gut gesonnen. Wenn es schlecht läuft, die Umstände schlecht sind, in der Schule, bei den Prüfungen, was auch immer, es eben nicht so gut läuft, dann fragt man sich, was läuft falsch? Ist Gott mich am Strafen? Gibt es irgendeine Sünde in meinem Leben? Habe ich zu wenig Bibel gelesen? Warum ist Gott zornig auf mich? Was habe ich falsch gemacht? Aber lässt sich Gott an den Umständen, wie wir etwas erleben, unseren Alltag erleben, definieren? Ist Gott gut, wenn es uns gut geht? Ist Gott schlecht oder zornig, wenn es uns nicht so gut geht? Wie kann Gott schwer sein in unserem Leben zulassen, wenn doch Gott gut ist? Ich möchte darauf eine kurze Antwort geben. Ein Satz. Wir leben in einer sündigen Welt. Wir leben in einer Welt, wo Sünde Macht hat, wo Krankheit dazugehört, wo Leiden dazugehört, wo Versagen dazugehört, wo Schwachsein dazugehört. Und Gottes Antwort auf Ungerechtigkeit und auf Schwachheit und auf Streit ist nicht immer Frieden, ist nicht immer Vergebung, ist nicht immer Gerechtigkeit, ist auch nicht immer Gesundheit, sondern Erlösung. Vieles bleibt schlecht. Einiges wird geradebogen, einiges wird heil, zum Teil wird Frieden gestiftet. Aber vieles bleibt schwach, elend, mühsam. Und trotzdem gilt, Gott ist gut. Gott ist gut. Er liebt uns mit einer perfekten göttlichen Liebe. Und letztlich geht es um unsere Erlösung und mal bei Gott sein in alle Ewigkeit. Mit dieser Antwort könnten wir eigentlich aufhören jetzt. Gewisse würden vielleicht sagen, oh danke, ist die Predigt endlich mal kurz gewesen. Ich mache gleich noch ein bisschen weiter. Vielleicht denkst du, Gott ist gut, wachse in der Gnade. Kann man denn in der Gnade wachsen? Gnade ist doch ein Geschenk. Ich kann doch nicht wachsen in der Gnade. Gnade ist einfach ein Geschenk, das kriege ich und dann ist es das. Ich möchte das ein bisschen ausführen. Ich möchte mir euch einen Text anschauen aus dem Philipperbrief. Dort heißt es, also meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Der Text redet ganz grundsätzlich von Hingabe, der Text redet von Gehorsam. Die Aufforderung schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, ist eine Aufforderung zum Gehorsam gegenüber Gott. Und dabei wird das Heil nicht verdient. Das Heil bleibt ein Geschenk. Aber genauso wie das Heil nicht verdient werden kann, gibt es Heil außerhalb der Nachfolge, von der Hingabe. Ich erlebe immer wieder Menschen, die so formell sich für Jesus entscheiden, die einen Anfang mit Jesus machen, ein Gebet sprechen. Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben. Ich möchte ein Kind sein von dir. Und dann kommt der Montag. Und ab dann läuft das Leben genau gleich weiter wie bis anhin. Es ist überhaupt nicht passiert. Es hat keine Begegnung stattgefunden mit Gott. Man hat formell ein Gebet gesprochen, vielleicht aus einer Laune raus, aus einer Emotion raus. Aber das ist es dann schon gewesen. Ich glaube, wer Gott erkennt, wer etwas wahrnimmt von seiner Herrlichkeit, von seiner Größe, der will Gott nachfolgen, der will ihm gehorsam sein. Weil er etwas erahnt von seiner Herrlichkeit, von seiner Schönheit, von seiner Güte. Gott ist absolut gut. Und wenn du das erkennst, dann willst du Gott nachfolgen. Wenn das alles nur so eine Theorie ist in deinem Kopf, das ist keine Kraft, keine Power. Die Ermahnung, in der Gnade zu wachsen, die kommt im Neuen Testament immer wieder. Das ist ein Dauerthema. Das Leben im Glauben ist keinesfalls passiv. Es fordert von uns eine Willensentscheidung. Ich möchte dem Jesus nachfolgen. Ich möchte mit dem Jesus unterwegs sein. Und die Frage stellt sich, warum sollte man das um alles in der Welt überhaupt wollen? Ich glaube, zum einen wegen der Liebe von Gott zu dir. Gott liebt dich so fest, dass er sein Leben für dich hergelegt hat. Er ist auf die Welt gekommen. Er hat sich kreuzigen lassen für dich. Das ist ein Grund, warum ich Jesus nachfolgen möchte. Weil er mich total liebt. Und dann zum anderen, weil Gott allmächtig ist. Unser Problem ist, dass wir uns Gott nicht vorstellen können, dass wir irgendwie Gott viel zu klein sind. Und in der Bibel heisst es, wenn wir Gott sehen würden, so mit unseren Augen von Angesicht zu Angesicht, wir würden tot umkehren. Gott ist so heilig, so gewaltig, so mächtig. Wenn wir das nur ein bisschen erahnen können, wir sind begeistert von Jesus. Wir wollen ihm nachfolgen. Weil Gott Gott ist, darum möchte ich ihm mein Leben schenken. Nicht, weil ich gut bin oder weil ich schlecht bin oder weil ich gerade gut drauf bin oder nicht gut drauf bin. Einfach, weil er Gott ist. Er ist gewaltig. Und das ist ein Wachstumsprozess. Ich gebe Gott etwas her, erlebe etwas mit Gott und dann wächst mein Vertrauen. Und dann gebe ich ein bisschen mehr von mir her. Und Gott soll möglichst viel Raum von mir hinein. Aber manchmal merke ich auch, weil ich gewisse Sachen wieder wie ihm entziehe. Weil ich vielleicht denke, meint es Gott wirklich gut an dem Punkt mit mir? Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, dann schenkt Gott beides, das Wollen und das Vollbringen. Das Gott gehorsam sein wollen und auch das Können. Das finde ich so faszinierend. Darum wachse in der Gnade. Das ist ein Geschenk. Gott will nicht deine Fähigkeiten, aber er will deine Verfügbarkeit. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Gott will nicht deine Fähigkeiten. Du musst nicht gut sein, du musst nicht ein toller, frommer Typ sein. Aber was Gott will, ist dich. Dich als Person. So wie du bist. Und dann schenkt Gott das Wollen und das Vollbringen. Das Können. Das ist Gnade. Das ist Evangelium. Von dem leben wir. Und gell, ich weiss, das ist im Alltag schwierig. Wenn dir der Lehrer ungerechte Noten gibt, du denkst, hey, ich habe doch einen guten Aufsatz geschrieben oder irgendetwas. Und dann kriegst du einen Zweier zurück. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, oder? Dann fallen mir so 50 Möglichkeiten ein, wie ich ihn jetzt könnte. In der Bibel heißt es aber etwas anderes. Segnet die, die euch fluchen. Wie viel sollen wir denn mehr den Lehrer segnen, der unsere schlechte Noten hineingebrannt hat, oder? Und du kannst das ausweiten auf alle möglichen Lebensbereiche. Wie oft versagen wir als Mensch vor Gott, aber auch gegenüber Menschen und leben nicht aus seiner Gnade. Vertraue dein Leben Jesus an, du wirst erleben, wie Gott in dir das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und du wirst dabei auch immer wieder versagen. Das gehört dazu. Aber du wirst eine neue Kraft erleben. Gnade von Gott. Und das ist genial. Vielleicht fragst du manchmal auch, ja, warum sollte ich überhaupt gehorsam sein, Gott? Warum sollte ich das wollen? Mir würde jetzt gerade lieber so eine Lieblingssünde einfallen, die ich immer wieder mal gerne mache und so. Wieso soll ich ihm gehorsam sein? Ich möchte darauf mit 2. Korinther 5 antworten. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Erleben erweckt worden ist. Also warum gehorsam sie? Wegen der Liebe von Christus, wegen der Liebe von Jesus. Und wozu? Damit du nicht dein Leben lebst, sondern zu seiner Ehre. Wir lesen in der Bibel, oder wir singen ein Lied an, das heisst, würdig ist das Lamm. Jesus, Gott ist würdig, dass du für ihn lebst. Er hat alles für dich in die Waagschale geworfen. Absolut genial. Also freiwillig, aus Dankbarkeit. Nicht, weil irgendwie deine Eltern oder der Pfarrer oder ich weiss nicht, wer sagt, du musst. Das ist völliger Quatsch. Gott will nicht, du musst. Gott will deine echte Liebe, deine echte Dankbarkeit. Er will eine echte Beziehung mit dir und nicht so ein Kadaver-Gehorsam. Ich kann ja manchmal gewisse Leute sagen, ja, aber wenn wir die Leute dann so, die musst nicht und so, oder wer liest denn noch die Bibel und wer betet denn noch? Er ist überzeugt, oder die Person ist überzeugt, also zum Bibellesen, zum Beten muss man gezwungen werden. Das macht niemand freiwillig. Stell dir mal vor, ich muss es anders sagen, hast du schon mal einen Liebesbrief gekriegt? Ich habe mir jetzt nicht antwortet, ist persönlich. Ich bin ganz offen und direkt. Ich habe das ganze Bündel von Briefen. Hey, ich sage es euch, liebe Leute, ihr seid noch jung. Schreibt euch Briefe. Das ist nur aus der Zeit, als Andrea in England war. Das waren etwa 3 Monate, gell? Bitte? 15 Wochen, das sind etwa 3 Monate. Ich weiß nicht genau, ich habe vorher rasch so gezählt. Ich glaube, etwa 40 Briefe von ihr. Jetzt, wenn ich so einen Brief komme, das ist der Böster am Kommen mit so einem Brief. Ein riesen Kasten, sage ich. Stefan, ich habe hier einen Brief von Andrea. Du gehst jetzt rein, machst ihn sofort auf und lesest ihn. Da stehen ganz wichtige Sachen drin. Hopp, ich kontrolliere es. Nein, oder? Völlig hirnrissig. Muss mir doch niemand sagen, ich muss den Brief lesen von meiner zukünftigen Frau. Ich habe den Pöstchen mal angeschaut, ich habe den Brief genommen, tschick, weg und zack. Also gut, heute kommen wir zum Briefkasten, ist ja wurscht. Ich will doch den Brief lesen, mich interessiert sich, was da drin steht. Und ich habe das auch nicht nur einmal gelesen. Also mit die Woche nicht genau gewusst, was drin steht, habe ich es wieder gelesen. Und vor ein paar Jahren, also sind 1-2 Jahre, ich weiß nicht genau, haben wir alle unsere Briefe wieder mal durchgelesen. Also das ist genial, hey, das ist Balsam für die Seele. Nicht, dass man es gebraucht hat, das war einfach schön. Jetzt, als ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, haben wir nicht mehr sagen, Stefan, du musst jeden Tag die Bibel lesen. Und du musst jeden Tag mit Gott reden. Man hätte mir mal sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Da offenbart er sich, da redet er, wie er ist. Ja, ich habe so viel, wie ich in der Bibel lesen konnte. Ich habe das Buch verschlungen. Und ich habe mit Gott geredet und betet und wollte Erfahrungen mit ihm machen. Ich wollte ihn erleben, wie er ist. Der hat nie mit dem Zeigefinger gesagt, oh ja, du musst mehr Bibel lesen und so. Sorry, ich sage jetzt das einfach mal. Bibelstunde war für mich kein Thema. Da gehe ich her. Das hat mich interessiert. Gebetsstunde ist für mich völlig logisch. Da gehe ich her. Ich will das erleben. Ich will dabei sein. Das ist bis heute weitgehend so. Ich habe nicht immer den gleichen Appetit. Wenn ich jetzt, stell dir mal vor, du würdest zum Arzt gehen und sagen, du, ich habe nie mehr, oder nein, bist nicht per du mit dem. Grüezi, ich habe keinen Appetit mehr. Null Appetit. Ich esse praktisch nichts mehr. Dann würde der Arzt vielleicht sagen, ja, also, dass der Appetit unterschiedlich ist, ist normal, aber sie haben gar keinen Appetit mehr. Das ist etwas krank. Dann müssen wir auf den Grund gehen. Jetzt, dass dein Appetit zum Bibellesen unterschiedlich ist, ist völlig normal. Dass dein Appetit mit Gott zu reden unterschiedlich ist, ist völlig normal. Ich rede auch nicht immer gleich viel Stunden mit meiner Frau pro Tag. Das ist mal mehr, mal weniger. Aber wenn ich null Appetit habe, mit Gott Gemeinschaft zu haben, auf Gott zu hören, mit ihm zu reden, ich sage es mal ganz plump, dann ist etwas krank. Dann würde ich mir echt Sorgen machen. Wenn ich eine Grippe habe, dann habe ich weniger Appetit. Dann zwinge ich ein paar kleine Häppchen essen, weil ich weiss, ich möchte bei Kräften bleiben. Und so geht es manchmal im Glaubensleben auch. Manchmal muss ich mich zwingen, ein paar kleine Häppchen essen, obwohl ich gar nicht so Lust habe auf Beziehung mit Gott. Aber ich möchte bei Kräften bleiben, ich möchte an ihm dranbleiben. Und dann gibt es andere Momente, wo ich nicht genug kann in seinem Wort lesen. Und dann lese ich die Bibel und verstehe gewisse Sachen nicht. Und dann packt es mich, dann möchte ich es wissen, dann nehme ich einen Kommentar für, dann interessiert es mich noch mehr. Leben in der Nachfolge führt zur Hingabe an Gott, führt zum Wachsen in der Gnade. Und wir dürfen erleben, dass Gottes Wille uns vollbringen schenkt. Gott selbst ist es, oder Gott selbst ist in uns am Werk und macht uns nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er hat jetzt ein bisschen eine andere Übersetzung den Text übersetzt. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wenn ich denn so lebe, wenn ich denn ein Leben in der Hingabe an Gott lebe und er das Wille uns vollbringen schenkt, läuft dann immer alles rund? Habe ich dann keine Herausforderung mehr, keine Krankheiten mehr? Weil dann muss immer alles perfekt sein, Gott macht es ja. Habe ich immer noch Schwierigkeiten in meinem Alltag? Natürlich hast du die noch. Die Welt hat sich nicht verändert. Und wir Christen sind auch nicht verschont von den Schwierigkeiten. Und der Himmel, der kommt erst einmal noch. Aber in den Schwierigkeiten hilft uns Gott, im Glauben dran zu bleiben. Er lässt uns in der Gnade wachsen. Er lehrt uns Geduld. Das lerne ich nur in den mühsamen Situationen. Wenn alles rund läuft, lerne ich keine Geduld. Und das ist dann auch nicht eine Strafe. Und Gott ist dann auch nicht böse oder schlecht. Sondern er formt uns, er prägt uns, er verändert uns. Und weißt, ich denke manchmal, die Leute, die gerade auf einer geistlichen Höhenflug sind, so auf einer geistlichen Welle reiten, das sind nicht die Menschen, die Gott am meisten ehren. Ich glaube, die Menschen, die im Wellental sind und gleich an Jesus festhalten, das sind die Menschen, die Gott am meisten ehren. Es ist einfach begeistert sein von Gott, wenn alles gut läuft. Aber wenn es mal nicht so gut läuft und dann gleich sagen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich glaube, das ehrt Gott. Du und ich, wir werden auch in der Zukunft mit Problemen konfrontiert. Gott verspricht uns kein leidfreies Leben, aber er verspricht uns durchzubegleiten. Er verspricht uns auch, dass denen, die Gott lieben, alle Sachen zum Besten dienen. Und das definiert er auch. Zum Besten heisst, er gestaltet mich um ins Bild von Jesus. Er macht mich Jesus ähnlicher. Ich lebe immer mehr wie Jesus. Er verspricht uns auch, wenn wir vom Weg abweichen, uns wieder zurückzuholen. Zu erziehen, heisst es sogar im Hebräerbrief. Er verspricht uns, in den schwierigen Situationen auch seinen Frieden. Und das musst du mal erleben, wenn es das zack verschissen geht und du denkst, eigentlich könnte mir alles gestohlen bleiben. Und dann zu erleben, wie Gott einfach eine Ruhe schenkt und einen Frieden schenkt. Ich sage nicht, dass ich das immer so erlebe. Aber ich habe das schön, das dürfen erleben. Und es ist so etwas Beglückendes zu erleben, eigentlich geht es mir zack verschissen. Aber ich kann es einfach aus Gottes Hand nehmen und sagen, hey, ich weiss, du bist der Chef, du hast es in der Hand und ich kann ruhig und gelassen sein. Wunderschöne Moment. Gott verspricht uns auch, dass er uns nichts trennen kann von seiner Liebe. Nun, was immer die Zukunft bringen mag, du kannst sicher sein, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus wiederkommt. Ich finde das eine geniale Zusage. Ich weiß nicht, was morgen passiert und was übermorgen ist. Aber du kannst sicher sein, dass Jesus Christus, wenn du sein Leben ihm anvertraut hast, das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und auch, dass er da sein wird. Immer. Ich finde das fantastisch. Das treibt mein Leben seit vielen Jahren. Die Gewissheit, das Wissen. Das motiviert mich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in uns das Wollen schenkst und das Vollbringen. Dass es nicht irgendetwas ist, was ich, wenn ich dann mal Christ bin, aus mir raus muss erwirken und erschaffen und erkrampfen. Sondern, dass du in mir lebst durch deinen Geist und wirkst und schaffst. Und ich darf dir einfach mein Leben zur Verfügung stellen und auf dich vertrauen. Danke vielmals für die Gnade. Danke vielmals, dass du da bist und uns führen und leiten möchtest durch das Leben. Danke, Jesus. Amen.